Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
Du bist gar nicht verkleidet.
Ich wollte gerade schon sagen, jetzt kommen wir an mit sowas wie, sind wir hier Drupp und sowas? Ne? Ja, das ist Karneval, liebe Leute.
Ja. Um 11.11 Uhr geht's los.
So. Ja, Karneval findet hier, glaube ich, nicht so statt.
Und heute Morgen hier um 10 Uhr schon bei uns.
Ja, schon komplett Eskalation.
Klaus nicht verkleidet. Ich sehe aus, als würde ich im Himmel sitzen, weil meine Kamera ein bisschen verrückt spielt hier. Die kommt mit den hellen Situationen hier nicht so ganz klar. Ich war jetzt auch zu faul, das umzustellen. Also ich strahle heute richtig.
Ja, natürlich.
Weiß.
So, und heute ist dann noch gleich Karnevalsfeier bei dir angesagt, oder?
Nee, nicht wirklich. Also die Kids kommen heute früher nach Hause von der Schule. Deshalb sind wir auch heute schon um 10 Uhr dran. Beziehungsweise meine Tochter kommt früher nach Hause. Schulschluss ist um 11.11 Uhr. Die Kita schließt um 12.30 Uhr, weil dann danach hier Ausnahmezustand ist und alle Lehrerinnen, Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher eskalieren völlig wahrscheinlich.
Das heißt, die Lehrer sind danach voller, oder?
Wahrscheinlich. Also ich hoffe es.
Gut.
Naja.
Dann machen wir vorher noch was Seriöses und erzählen ein bisschen was über...
Ich strahle hier vor mich hin. Es ist unglaublich.
Ja, du hast ja auch gar nicht was Schönes zu erzählen, ne? Also
genau.
Legen wir los.
Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 227. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid. Heute auch an Altweiber. Ich spreche wie immer mit meinem Kollegen Klaus Beetz.
Und ich mit The Prinz Mark Born.
Genau, wir hatten keine Idee, über was wir heute reden sollen. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, über unsere Synthesizer-Setups zu sprechen, beziehungsweise wahrscheinlich steht eher mein Setup im Fokus, was ich euch erklären werde. Ich bin vor ein paar Monaten in das Thema Synthesizer eingestiegen und deshalb will ich euch einfach für mich als Einsteiger euch erklären, wie ich daran gegangen bin, für welches Setup ich mich entschieden habe, wie ich die Sachen einsetze und bin auch froh, dass ich jemanden an meiner Seite habt, der da wirklich Ahnung von hat, weil ich bin da tatsächlich wirklich so von 0 auf 100 reingeprescht und bin jetzt voll in dem Thema versunken. Ich glaube, alle hier zu Hause finden das richtig kacke, außer mir.
Ja, danke schön, aber tatsächlich bin ich in diesem speziellen Bereich, den du da ansprichst, nämlich das ist ja oft mit Live-Performance und Hands-on, gar nicht so tief drin. Von daher, das wird aber, glaube ich, gleich ein sehr interessantes Gespräch werden. Aber nur noch mal kurz so zur Einleitung. Jetzt werden ja viele sagen, Moment mal, der Herr Bohn, das ist doch der, der immer normalerweise so 6 Seiten bedient. Der darf doch Synthesizer eigentlich gar nicht anfassen. Also es,
genau.
Wie kam es dazu?
Ja, es kam irgendwie dazu, weil ich mich mehr mit dem Thema Keyboards beschäftigt hatte. So, ne? Also Keyboards, die Keyboards-Website wurde ja verkauft an den Music Store. Und dann war ich da aber ein paar Mal beim Music Store wegen Gesprächen, wie die Übergabe der Website so erfolgt. Und dann bin ich da dann doch irgendwie wieder in diesem Thema gelandet und dachte so, da musst du dich mal mit beschäftigen.
Du hast das Licht gesehen quasi.
Genau. Und dann war ja Black Friday und dann gab es diesen Model 15 zu einem ganz guten Deal. Ich glaube, ich habe da irgendwie 150, 180 Euro bezahlt oder so. Da dachte ich mir, so als Einsteiger-Synth ist der ganz cool. Mhm. Ne? So, du hast ein kleines Patchfeld, also der ist semi-modular. Kannst du da noch ein bisschen dran rumprobieren? Kannst du diese Welt des Patchens einsteigen? Erfahrung sammeln und dann mal gucken, ja? Und dann irgendwie, ja, bin ich da so dran hängen geblieben, dass ich dann gedacht habe, ich brauche noch einen zweiten Synth. Ich brauche noch einen dritten, ich brauche noch einen vierten, einen fünften und so. Und dann habe ich jetzt mittlerweile mir da ein ganz cooles Setup auf die Beine gestellt, mit dem ich halt wirklich DAW-los produzieren kann. Und das ist für mich auch wirklich ein ganz ausschlaggebendes Argument. Mhm. Also einfach nicht mehr an den Rechner zu müssen, um Musik zu produzieren, ja. Und dann, also das ist schon echt cool, mhm. weil man sonst halt immer am Rechner hängt und hier noch irgendwas dreht und da macht und keine Ahnung, 1000 Layer. Und du hast halt wirklich mit so einem Live-Performance-Setup bist du halt wirklich beschränkt einfach. Du musst halt auch schon wirklich gucken, dass das Arrangement funktioniert. So. Mhm. Mit den Synths, die du halt hast, ja. Und das hilft auch ungemein generell beim Arrangieren, glaube ich, wenn man sich einfach mal reduziert auf ein paar Synthesizer oder von mir aus auch Softwareinstrumente, ja, ist ja völlig egal. Ich rede trotzdem einfach nur davon, sein Setup zu dezimieren, beziehungsweise sich selbst auch zu reduzieren, was die ganzen Sounds angeht und dann wirklich nur auf den Fokus, also den Fokus zu setzen. Also das hilft schon wirklich sehr.
Mhm. Jetzt muss ich noch direkt mal zurück an den Anfang. Du hast ja gesagt, du hast den Model 15 gekauft und weil er gerade besonders günstig war, war das der ausschlaggebende Punkt für dich oder hast du gesagt, okay, es muss unbedingt beispielsweise ein semi-modularer Synthesizer sein, dass du patchen kannst, weil hier könnte man ja jetzt sagen, gerade zum Einstieg, ja, auf der einen Seite ist es sicherlich eine gute Wahl, weil du bist dann gezwungen, dich mit den einzelnen Komponenten mehr auseinanderzusetzen, weil du musst sie dann teilweise miteinander verbinden, damit das Ganze Sinn ergibt. Auf der anderen Seite ist es auch eine gesteigerte Komplexität, als wenn du sagst, ich kaufe mir einfach einen kompakten Synth, der von mir aus auch direkt noch eine Klaviatur mit dran hat und da ist schon alles vorverdrahtet intern und ich spiele einfach los.
Mhm. Ja, ich bin halt ein Moog-Fan tatsächlich, mhm. also ein großer Fan von Minimoog. Ich würde mir auch immer mal einen Originalen zulegen. Die sind nur exorbitant teuer. Mhm. Und das war der einzige Synth, von dem ich den Signalfluss so ein bisschen verstehe. Mhm. Also durch unterschiedliche Tutorials, die ich mir in den Jahren davor mal reingezogen hatte. Und von daher war es für mich naheliegend, dann einfach den zu kaufen. Und weil er halt auch günstig war, da bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ne? Also sonst wäre ich da in dieses Thema wahrscheinlich nicht eingestiegen. Ich habe dann einfach die Chance genutzt und dann mich angefangen damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und dann habe ich auch immer noch gemerkt, dass mit dem Patchen verstehe ich bis heute immer noch nicht so hundertprozentig. Mhm. Also klar, so diese, dass man den Signalfluss patchen kann, das musste ich auch erstmal rausfinden, mhm. ja, weil das Filter ist nicht im Signalfluss direkt drin mhm. vom Model 15, sondern das muss man halt patchen. In den Signalfluss reinpatchen. Also guten Morgen, Keyboards, Facebook guckt gerade zu, von dem Kollegen, von dem weiß ich das. vielen Dank für die Info. Und ja, so habe ich dann da angefangen mit rumzuschrauben, ja.
Ja, man muss auch leider sagen, die Kollegen der Firma B, die sind jetzt nicht gerade berühmt dafür, einsteigerfreundliche Anleitungen zu schreiben. Also Da hilft die Internet-Tutorial-Welt schon durchaus weiter. Oder wahrscheinlich ist man auch ziemlich darauf angewiesen. Und ja, dann sagtest du, dann ist es nicht dabei geblieben. Hast du dann einfach weitere Geräte, ich sag mal so, just for fun hinzugekauft? Oder entstand dann direkt ein Plan, okay, das brauche ich jetzt unbedingt?
Es kam dann schon so, dass ich relativ schnell in weitere Synths investiert habe. Also auch in ein größeres Setup direkt. Mehr oder weniger, weil es hat mich dann so gecatcht und ich wollte es einfach wirklich mal doorless probieren. Mhm. Ja. Und brauchte dann natürlich ein Setup. Ich meine, ich hatte einen Synth, konnte ich einen Bass-Sound machen oder was auch, oder irgendeinen anderen, aber das war's halt, ja. Und dann irgendwann habe ich mir halt dann kam der Pro 800 dazu. Mhm. Dann kam der Arturia Keystep Pro dazu, also als Step-Sequencer, was eigentlich also das Herzstück meines Setups ist. Dann kam noch der Roland JU06A dazu, also der Juno 106 oder 06-Klon. 60 und 106 meine ich natürlich, 60. Dann der Roland Sampler P6. Und dann habe ich auch noch so ein ELZ1 Play von Sonicware ausgeliehen hier. Mhm. Und habe mir dann so ein Effektgerät noch gekauft, den Hologram Electronics Microcosm. Und da habe ich jetzt schon ein Setup, wo ich sage, ich habe die Drums, ich habe eine Drum Machine mit dem Sampler Roland P6. Dann mit dem Behringer mache ich den Bass meistens, also mit dem Model 15 mache ich meistens den Bass. Und dann halt mit dem Pro 800, der macht halt super Pads und den Roland, den nutze ich halt dann für Lead Sounds oder Apache Sounds. Also so 80 Sounds kriegt man da halt ziemlich geil mit hin. Also das ist schon echt ganz cool. Ja, da habe ich tatsächlich direkt investiert. Aber es war auch so ein bisschen die Absicht, da direkt auch ein musikalisches Projekt draus zu machen. Also wo ich dann auch wieder selber Content veröffentliche. Das ist jetzt passiert mit The Pilot Luna, habe ich das Ganze genannt. Also wer vielleicht weiß, die längere Hörer wissen, also beziehungsweise die Hörer, die uns schon länger hören, die wissen, ich hatte mal irgendwann vor Ewigkeiten eine Band, die hieß Mondpilot. Das war so eine deutschsprachige Indie-Elektropop-Band. Und dieses Thema begeistert mich halt nach wie vor. Ja, so dieses Thema Astronomie, Weltall, Raumschiffe, diese ganze Geschichten drumherum. Deshalb habe ich mir diesen Namen ausgewählt und mache da auch jetzt so ein bisschen in diese Richtung Synthpop, Synthwave, Ambient, Dreampop. So, in diese Richtung geht die Mucke jetzt. Mhm. Und genau.
Ja, es klingt auch sehr cool. Also du bist jetzt schon sehr weit vorgeprescht. Das machen normalerweise immer nur unsere Gäste, aber genau. Jäger, der Chefredakteur, der kann das auch, aber es macht nichts, weil lass uns mal kurz vorne anfangen. Du bist als relativer Einsteiger in das Thema doch innerhalb von kurzer Zeit da ziemlich reingegangen. War das einfach so dieses Ding, so ich habe da jetzt Bock drauf, ich ziehe das durch und sag mal, du hast jetzt größtenteils Geräte gekauft, die nicht super teuer sind, auch jetzt unter dem Punkt so, sagen wir mal, es klappt nicht, dann kann man die Geräte auch wieder mit relativ wenig Wertverlust weiterverkaufen und das war einfach so, komm, ich will das jetzt ausprobieren, rein da, oder?
Genau, also es hatte mich irgendwie dann gecatcht, genau kann ich es dir auch nicht erklären.
Hm? Also, ich kann das gut verstehen. Also.
Aber da ist halt schon so ein Suchtfaktor dahinter. Ja, natürlich. Ja, wenn man dann so, und man denkt halt dann so, ach shit, jetzt habe ich irgendwie diesen Arturia Keystep Pro, ich habe jetzt zwei Synths, ich kann jetzt Pads machen und ein Bass, okay. Hm? Irgendwie fehlt da noch was. Ja, ja. Dann, natürlich brauchst du dann halt irgendein Beat oder so. Und dann habe ich halt so geguckt, was ist denn gerade am Markt so Drum Machine mäßig, was ich mir leisten kann, was für Live-Performance in Frage kommt, womit ich auch irgendwie flexibel bin, wo ich auch vielleicht eigene Sounds drauf spielen kann. Und dann bin ich bei dem Sampler P6 gelandet, der auch unfassbar krass ist. Da kann ich gleich später noch ein bisschen was dazu erzählen. Ja, und dann kam halt irgendwie so die Sache, dann bin ich halt auf diesen Microcosm von Hologram Electronics gestoßen, ja. Der ist auch ein super geiles Gitarreneffektgerät. Der macht einfach cineastische Sounds aus egal was du spielst. Du bekommst da wirklich krasse Soundscapes einfach mit hin. Und relativ einfach zu bedienen. Also man dreht einfach ein paar Presets durch und es passiert irgendwie was und man denkt sich so von einem Preset zum nächsten, boah krass, Wahnsinn, was ist das denn? Wie funktioniert das? Tweakt dann noch ein paar andere Parameter rum und hat halt einfach schon ein richtig fettes Ergebnis. Also was mich jetzt, den musste ich tatsächlich in den USA bestellen, weil es gibt's den in Deutschland nicht. Kostete tatsächlich dann deshalb auch sehr viel. Ich glaube, über 500 Euro habe ich bezahlt insgesamt mit Shipping und Zoll. Blöd ist mittlerweile, wenn man auf YouTube mal guckt, nach so Synthesizer-Videos, No-Talk-Demos und so ein Kram. Also ich habe mir da wirklich Stunden mit verbracht. Mittlerweile hat ihn einfach jeder. Also das ist wirklich grauenvoll, aber egal. Es ist halt ein geiles Teil. Ne? Ja, und so ging das dann halt weiter. Und dann spiele ich ja auch noch Gitarre dabei. Also die kommt da schon noch zum Einsatz. Jetzt bei dem ersten Track, den ich veröffentliche, der kommt morgen raus. Da habe ich jetzt keine Gitarre eingespielt, weil es ist dann doch viel Kram, den du gleichzeitig beachten musst, ne? Wenn du da so live performst an so Synthesizern.
Ja, natürlich.
Dann klar. Filterfahrten oder solche Sachen, irgendwie Effekte irgendwie live reindrehst. So, und du hast mehrere Sachen, musst auch gucken, dass die Drum Machine das richtige Pattern spielt. Da bist du schon ein bisschen beschäftigt, wenn du dann noch Gitarre spielst oder singst. Da bin ich noch nicht.
Das ist, glaube ich, ein Prozess, der braucht sehr, sehr viele Jahre. Aber lass uns nochmal zurückgehen an den Anfang. Du bist jemand, der eigentlich immer irgendwie mit seinem MacBook unterwegs ist und in der Regel läuft auch immer irgendwie ein Logic oder sowas drauf. So, das heißt also, das war bisher ja immer komplett dein Ding und jetzt sagst du, nee, jetzt will ich kein Logic mehr, jetzt will ich das irgendwie in Hardware machen, was an sich schon mal ein krasser Bedienungsumstieg ist nicht nur in der Sachen Reduktion, sondern auch vor allen Dingen, je nachdem, was das für ein Bedienkonzept ist, dann Sachen einzuprogrammieren und hast gesagt, okay, ich muss ja irgendwie eine Art Sequencer haben. Du hast jetzt Naturia Keystep Pro genommen, was auch nicht das unkomplexeste Gerät ist.
Nee.
War das einfach so, ja komm, ich mach das jetzt mal oder wie einfach war der Umstieg für dich?
Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich war der Einstieg nicht ganz so schwierig, wie ich mir es vorgestellt hatte. Es war allerdings, oder es ist tatsächlich mit sehr viel YouTube-Zeit verbunden. Also vor allem der Naturia Keystep Pro. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon mal anfangen sollen, über den zu sprechen.
Ja, warum denn nicht?
Der ist halt unfassbar komplex. Mhm. Also sehr, sehr umfangreich. Also man kann ihn sehr, sehr simpel benutzen. Also es ist ein Keystep, ein Step-Sequencer, kostet 459 Euro, die weiße Version. Du hast 4 Tracks, das heißt, im Prinzip kannst du dir so vorstellen, als hättest du in deiner DAW 4 Tracks mit 4 Softwareinstrumenten. Also die kann ich halt ansteuern, mit unterschiedlichen MIDI-Pattern eben ansteuern, mit diesen 4. Mhm. Ja? Das heißt, ich habe eine Sequenz für den Bass, eine Sequenz für die Pads, eine für den Lead und eine für den Patchator, den ich, also den Roland JU06, ich vergesse immer den Namen, ich kann es einfach nicht merken. Also aus der Roland, aus der Boutique-Serie her. Und das hat es mir eigentlich schon relativ einfach gemacht, einzusteigen, ja, weil die Denkweise ist ja ähnlich wie in Logic. Dann, du hast eine MIDI-Spur und du programmierst es halt nicht in deiner DAW ein, sondern du programmierst die Spur halt eben auf dem Naturia ein. Ja. Ja. Du hast da auch, du hast ein Pattern von 16 bis 64 Steps kannst du dir pro Track einrichten. Und damit kannst du eigentlich schon sehr gut starten. Und dann geht's natürlich weiter mit, dass das Ding auch einen Arpeggiator hat drin. Du hast da auch, kannst da auch verschiedene Velocity-Sachen schon direkt einstellen. Du kannst quantisieren. Du kannst, hast eine Chord-Funktion. Also das Teil ist unfassbar umfangreich. Ich habe da sehr, sehr viel Zeit mit verbracht. Es gibt auch ein YouTube-Video, da geht jemand wirklich alle Features durch, alle. Das Video dauert 2,5 Stunden. Ich habe es noch nicht komplett durchgeguckt. Ich gucke mir nur immer die Stellen an, wenn ich nochmal einen Schritt weitergehen will mit dem Teil, nochmal neue Features entdecken möchte. Dann habe ich bisher so die Basics, die ich brauche, die habe ich mir jetzt reingezogen und gehe jetzt immer Schritt für Schritt weiter, einfach, um das Teil nochmal besser kennenzulernen. Aber das war vielleicht... um jetzt nochmal zurückzugehen, vielleicht zu deiner Frage, wie war der Einstieg für mich? Ich glaube, der Einstieg in die einzelnen Geräte war, glaube ich, sehr zeitintensiv auf jeden Fall, diese Geräte kennenzulernen. Aber da bin ich ganz ehrlich, so detailliert habe ich das noch nie beim Softwareinstrument vorher gemacht. Mhm. Beim Softwareinstrument habe ich vorher einfach Preset-Stepping gemacht und dann halt hier noch und da noch ein bisschen die Sounds angepasst und das war's. Aber jetzt hast du halt da dann so einen Synthesizer. Du hast kein Menü, finde ich wirklich. Der LZ1, der hat ein Menü, ja. Klar, so ein Farbdisplay, super tolle Menüführung, aber dadurch halt auch gar nicht live-performance-mäßig geeignet. Aber du hast dann plötzlich so ein Hardware-Gerät und musst dann halt wissen, wie das Teil funktioniert, um halt wirklich alles rauszuholen, ja. Und das hat dann schon Zeit gekostet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, klar, ne? Und es ist ja trotzdem, trotz seiner Funktionsumfang, ein sehr kompaktes Gerät eigentlich. Und da haben die schon einiges reingebaut. Aber gab es für dich nie die Option zu sagen, okay, ich nehme eine DAW, die vielleicht besonders eben für live optimiert ist, nämlich live oder Bitwig?
Nee, ich wollte ja komplett ohne DAW arbeiten.
Okay.
Also ich nehme auch die Sachen nicht in der DAW auf. Mhm. Also ich nehme über den Zoom L6 auf, der eigentlich extra für solche Live-Performances mit Synthesizern konzipiert wurde. Spreche ich aber gleich auch nochmal drüber. Genau, ich wollte wirklich tatsächlich einfach nur ein Setup haben, was hier neben mir steht, was ich einschalte und ich kann direkt Musik produzieren, Musik aufnehmen, habe alles am Start. Genau, und das habe ich jetzt mit einem kleinen Setup. Ich habe hier so eine Europalette, da steht im Moment alles drauf. Nein, das ist keine Europalette, aber es ist so eine Holzpalette, eine kleine. Mhm. Da hat alles drauf gepasst. Muss man aber irgendwie mal so einen DJ-Tisch oder sowas besorgen. Aber irgendwo muss man dann halt sparen, ne?
Ja. Ja, wenn wir jetzt vergleichen, wir kennen das ja immer, wenn wir irgendwie mal ein bisschen was produzieren wollen, dann haben wir unzählige Tracks oder sowas und Projekte in einem dubiosen Ordner liegen. Wie ist das denn jetzt bei dir, wenn du an deinem Keystep Pro arrangierst? Sind das alles Live-Jams? Sprich, das passiert jetzt einmal, dann wird aufgezeichnet und dann passiert das nie wieder? Oder gehst du hin und sagst, okay, das ist jetzt beispielsweise ein besonders schönes Pattern, das speichere ich mir irgendwie, das backupe ich, das ist ja mit der Hardware alles gar nicht so einfach. Wie gehst du da vor?
Also da habe ich tatsächlich meine Philosophie nicht ganz geändert. Mhm. Also ich arbeite schon in einer gewissen Popstruktur. Mhm. Also ich habe dann schon vorgefertigte Patterns für, ich sage jetzt einfach mal Strophe, Pre-Chorus, Chorus und eine Bridge oder so, ja. Und mit dem Keystep Pro kann man zwischen diesen Pattern halt auch hin und her wechseln. Also so, dass du quasi auch live innerhalb einer Songstruktur bleiben kannst. Mhm. Also im Moment, wie gesagt, bin ich noch nicht so weit, dass ich sage, ich kann da live irgendwie großartig Sachen dann noch einspielen, weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, einfach die Effekte zu bearbeiten, also Filterfahrten zu machen oder vielleicht mal irgendwelche anderen Sachen, ADSR, die Hüllkurven irgendwie verändern oder keine Ahnung, die OSCs verstimme oder so, nochmal eine Oktave höher oder niedriger oder Attack released, genau, habe ich ja schon gesagt. Sorry, ich bin ein bisschen erkältet noch. Genau, das hilft mir schon und ich bin jetzt für die Recordings, habe ich tatsächlich einfach fünf waren es wahrscheinlich nicht. Ich habe den Song einfach fünfmal performt und habe ich gesehen, okay, der dauert 6 Minuten. Mhm. Und irgendwann bin ich dann halt hingegangen und habe gesagt, dann strengst du die einzelnen Parts rein, strengst du dich ein bisschen ein und dann machst du halt einfach so einen 3 Minuten 20 Song, den du release und irgendwann machst du mal eine Extended Version draus oder so, ja.
Ja, das finde ich interessant, weil man hört ja oft gerade jetzt von den Doorless Setups, dass das einfach wirklich stundenlange Jams sind und am Ende wird das Material gesichtet und dann wird da was rausgeschnitten und das ist dann der neue Song und dann ist das auch fertig so, ne? Und du bist ja dann so ein bisschen doch noch wirklich vom Komponieren und Arrangieren hin rangegangen, ne?
Ja, weil ich ja davon noch komme, ne? Mhm. Also klar, bei mir gab es auch Aufnahmen, die dauern 8 Minuten und so, aber dann wusste ich irgendwie, für mich war klar, ich release keine 8-Minuten-Songs. Mhm. Also ich will schon irgendwie in einer Popstruktur bleiben, also jetzt im Moment zumindest mal noch. Also es wird ja bestimmt andere Klanglandschaften mal geben, die ich dann so auch aufnehme, wie du so schon sagst. Aber aktuell bin ich halt noch, arbeite ich mit diesem Workflow. Mhm. Ne?
Und wie schlimm war das für dich, dass du eben dann nicht mehr spontan eingreifen kannst und so, du hast jetzt gerade was eingespielt oder einprogrammiert und jetzt kannst du dann noch direkt dran rumeditieren und hier schon ein bisschen vormixen und all das, was man normalerweise in der DAW macht, was jetzt nicht mehr geht, ne? War das schlimm für mich? Hast du das vermisst oder war das eher so eine Befreiung?
Das ist tatsächlich eine Riesenbefreiung gewesen. Also am Anfang war ja mein Plan, ich nehme die Sachen auf und layere sie dann noch in der DAW. Und also nehme auch die MIDI-Sachen auf, also nicht nur Audio, sondern ich nehme auch MIDI auf. Dann habe ich die Sachen, die Bassspur nochmal als MIDI, die Drums als MIDI und alles nochmal einfach als MIDI. Was halt mit dem Arturia Keystep Pro funktioniert, wenn ich den als MIDI-Interface anschließe. Mhm. Und dann saß ich aber einfach wieder in der DAW und dachte so, nee, kein Bock, einfach. Mhm. Einfach gar keinen Bock, so. Weil für mich ging da so völlig dieser Spirit verloren. Und deshalb den Track, den ich jetzt morgen veröffentliche, der hatte halt wirklich nur diese 5 Spuren. Also nicht mehr und nicht weniger. Also ich glaube, ich habe so ein paar Vocal Textures drin. Die kamen über den Sampler in dem Live-Mix nicht wirklich rüber. Die habe ich tatsächlich dann nachher mit MIDI reingesetzt. Und ich glaube, ich habe die Kick etwas unterfüttert, weil sie bei einzelnen Cut-Off-Fahrten doch schon sehr, sehr prägnant war und dann gar keinen Wumms mehr hatte, aber wirklich nur ganz, ganz leicht und das ist das Einzige, was ich dann nachher gelayert hatte. Sonst sind es wirklich nur diese 5, 6 Spuren, die ich da aufgenommen hatte, ja, und das war mir auch dann irgendwie wichtig, dass ich dann versuche, da das Beste rauszuholen, aber aus dem Arrangement, auch gar nicht aus dem Mix, weil da habe ich gar nichts gemacht. Im Mix, da kann ich später nochmal da erklären, wie es dazu kam. Mhm. Genau. Oder ich weiß nicht, haben wir eigentlich eine Struktur heute?
Wir haben so eine Halbwegsstruktur. Also es geht mir erstmal darum, überhaupt mal so den Grundgedanken zu verstehen, wie du an das Ganze rangehst. Aber du hast den Keystep jetzt als das Herzstück und der muss jetzt Arbeit verrichten und andere Geräte ansteuern. Da gibt es zwei Möglichkeiten, das also einmal über MIDI oder das ginge über CV. Wofür hast du dich entschieden?
Also den Sonicware ELZ1 Play, den Roland JU06A und den Model 15 und den Pro 800, die steuere ich halt per MIDI an. Mhm. Also ich habe zwei MIDI-Outs an dem Acturia Keystep Pro, das heißt, ich könnte theoretisch zwei MIDI-Stränge fahren, habe dann quasi, gehe ich bei irgendeinem gehe ich dann aus dem Through nochmal raus, mhm, in den anderen rein, also eigentlich nutze ich immer den MIDI-In von dem Gerät und gehe dann halt durch den Through wieder raus ins nächste und außerdem den P6, also den Sampler, den habe ich halt per CV, also mit dem Sync-Out verbunden. Mhm. Genau, von dem Arturia Keystep Pro, sodass die Transportsektion halt funktioniert.
Mhm. Gab es einen speziellen Grund, dass du dich für MIDI entschieden hast, oder war das eher so, ist jetzt einfacher?
Das war für mich das Einfachste, mhm, irgendwie, ne, so. Ich habe ja auch, gibt ja auch diese MIDI-Control-Geschichte von dem Arturia Keystep Pro, wo man das dann auch nochmal die ganzen MIDI-Features irgendwie einstellen kann. Aber da musste ich mich auch sehr, sehr stark mit beschäftigen, mhm, dieser PPQ-Geschichte. Das kannst du wahrscheinlich besser erklären als ich. Heißt das noch PPQ? Weißt du, was ich meine?
Die Pulse per Quarter, ne? Die MIDI-Zeiteinheit, mit der MIDI so getaktet ist.
Genau, weil meine Drum Machine macht ja dann irgendwie ganz komische Sachen, mhm, und dann dachte ich so, hä, was ist da los? Und dann musste ich das irgendwie auf 16 oder so stellen oder auf 24, mhm, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall musste ich da ein bisschen was rumprobieren. Aber das waren halt alles Einstellungen, von denen ich halt vorher überhaupt gar keine Ahnung hatte, ne? Mhm. Jetzt auch so MIDI. Du hast halt 16 Kanäle pro MIDI und musst halt gucken, okay, dass der Model 15 greift dann halt einfach Kanal 1 ab oder so. Und dann musst du dem Arturia Keystep halt sagen, okay, schicke die Daten für den Model 15 auf Kanal 1 raus. Dann musst du halt am Model 15 sagen, greife Kanal 1 ab. Und du hast halt an diesem Model 15 einfach nur so Dip-Schalter, die du halt umstellen musst, damit er den Kanal da halt abgreift. Ja, das waren schon so Themen, mit denen ich mich dann am Anfang auseinandersetzen musste, von denen ich halt null Ahnung hatte. Ne?
Ja, das ist interessant bei MIDI. Also quasi die 16 Kanäle und dann jeder Hardware erstmal beibringen, okay, du empfängst auf dem und dem Kanal. Und das ist ja bei jeder Hardware irgendwie anders toll versteckt. Da ist sogar, sind die Behringer-Geräte mit ihrem kleinen Mäuseklavier hinten, wo du diese Dip-Schalter hast, sogar noch relativ einfach und intuitiv.
Ja, ne? Total.
Bei anderen Geräten musst du dann, keine Ahnung, was für ein Untermenü rein und da dann umschalten. Das ist gar nicht so einfach. Ne? Und
auf einmal, ja, bei dem P6, da musst du irgendwie 5 Tasten gleichzeitig drücken und dann noch einen Handstand machen.
Ja, und entweder spielt ein Gerät dann immer, wenn es nicht spielen soll, oder es spielt gar nicht mehr und du denkst, das Gerät ist kaputt, ne? Und das ist nur halt, weil der blöde Kanal nicht stimmt. Ne? Das ist gar nicht so einfach, dann nachher Fehlerbehebungen zu machen. Aber wenn es einmal läuft, dann läuft das ja auch.
Ja, da hatte ich mit dem CV-Out mehr, also mit dem Sync-Out mehr Probleme. Mhm. Das funktioniert heute noch nicht hundertprozentig so, wie ich mir es vorstelle. Aber ich habe einen Workaround gefunden. Irgendwann dachte ich, okay, ich kenne einen Workaround, ich mache den. Ist mir jetzt egal.
Ja. Genau, also du hast dann da deinen MIDI-Strang verkabelt und die Geräte hatten anscheinend dann auch alle genügend Ein- und Ausgänge, dass du einen Strang aufbauen kannst, weil eigentlich wird daher heute oft gespart, dass Geräte zum Beispiel keinen Through mehr haben und teilweise auch keinen Out mehr, ne? Also dass du einfach nur noch was reinschickst und gut ist. Aber das war jetzt bei den Behringers gar nicht so. Die haben auch noch alle einen Through?
Ja, ich glaube, der Out ist gleichzeitig Through auch.
Ah, okay.
Also die funktionieren beide.
Mhm.
Ja. Da hatte ich tatsächlich jetzt keine Probleme. Guck mal kurz.
Weil ich meine es nur deshalb, es gibt ja auch oft dann in diesen Situationen, dass Leute dann mit Splitboxen arbeiten, mit Mergeboxen, um ihren MIDI-Strang dann aufzuteilen in mehrere oder eben wieder zusammenzuführen. Und das hattest du jetzt aber gar nicht, ne?
Nee, da hatte ich Gott sei Dank keine Probleme mit. Nee.
Okay. Das heißt, einfach nur noch ein bisschen Kabelsalat, der da zusätzlich irgendwo rumliegt.
Ja, Kabelsalat ist natürlich schon echt heftig.
Oh,
ne?
Ja.
Also die Verkabelung, das ist echt richtig übel so, ne? Und man versucht halt immer, es trotzdem irgendwie gut aussehen zu lassen, aber irgendwann, es funktioniert halt einfach nicht.
Nee.
Also zumindest bei mir nicht. Ne? Ich habe ja so eine Europalette einfach, so eine kleine Holzpalette dann einfach genommen, weil ich nichts anderes hatte. Und ich hatte noch von König und Meyer so einen höhenverstellbaren Keyboardständer, wo ich dann einfach diese Holzpalette draufgelegt habe. Und das Praktische ist, dass natürlich zwischen den einzelnen Holzspalten eben Löcher sind. Also ne, du hast kannst du teilweise die Kabel halt dann da durchlegen. Clever. Ist eigentlich saugeil. Ne? Aber es sieht halt trotzdem scheiße aus, die ganzen Synthesizer da auf so einer Holzpalette zu haben. Aber ich habe halt noch nicht die hundertprozentige Lösung gefunden. Ich suche da immer noch nach coolen Stativen, also bei Etsy oder so. Gibt es auch richtig coole Sachen, wo Leute dann auch halt aus Holz eben Synthesizer-Ständer gebaut haben. Aber es gibt dann beispielsweise nur von Headliner gibt es, glaube ich, so ein Stativ. So mehr oder weniger ist es aber auch auf Behringer dann ausgelegt. Dann gibt es von Behringer halt auch Stative, die haben dann halt auch nur 3 Slots. Ich habe aber nur zwei Behringer-Synths in dem Format. Und wenn ich mir jetzt ein Stativ kaufe mit 3 Slots, dann weiß ich genau, was dann als nächstes passiert. Weil ihr kennt, wie das ist, wisst, wie das ist, ne? Man hat irgendwo in einem Rack einen Slot frei. Das geht gar nicht.
Nee.
Deshalb. Genau. Ja, da bin ich halt auch noch am gucken, wie ich das irgendwie cool mache, weil für mich steht auch noch so ein bisschen der Video-Content und Social-Media-Content. Spielt bei mir auch eine große Rolle auf jeden Fall bei diesem Projekt.
Dann lass uns doch nochmal weiter genau auf dein Gear gucken. Also, du hast eben schon mal grob aufgelistet, was du da alles am Start hast. Fangen wir an. Behringer Model 15 hast du erwähnt. Was machst du damit?
Ja, den setze ich halt hauptsächlich für Bass-Sounds ein. Ne? Mhm. So auch hauptsächlich so dieser Moog-Style, Deep Bass, nenne ich es jetzt einfach mal. Den finde ich halt echt sehr, sehr cool. Also für den Preis, ich meine, der kostet im Moment 249 Euro. Ich glaube, ich habe den damals für 280 oder so geschossen. Analoger Synthesizer, semi-modular, das ist schon cool, baut auf dem Moog Grandmother auf, ja, hat 2 Oszillatoren, geht ganz dezent, genau, 2 Oszillatoren, hast du noch eine Subwellenform dabei, Rauschgenerator, also das Neues, hast einen 3-Kanal-Mixer, Low-Pass-Filter, Hüllkurven kannst du einstellen, LFO, hast auch VCA mit verschiedenen Drone-Moden. Also ein Arpeggiator ist drin. Den fand ich jetzt tatsächlich bisher noch nicht so geil, aber man hat auch theoretisch ein Sequencer ist schon drin mit 3 Pattern mit jeweils 256 Schritten. Ja, also der kann schon was, auf jeden Fall. Also und nicht nur Bass-Sounds eigentlich. Aber dafür nutze ich ihn hauptsächlich. Also es ist so mein Bass-Synth in dem Setup.
Ja, ist auch, wenn man sich den anguckt, der ist vom Feature-Set, finde ich, so relativ reduziert, sehr übersichtlich, hat jetzt nicht zu viele Controls, ne? Auch farblich alles schön abgehoben, ja, im Endeffekt auch halt eben wie beim Moog, also beim Original quasi angelehnt. Und ich glaube, das ist für Einsteiger ist das ein rundes Gesamtpaket, wenn man eben halt in diese ganze Patch-Welt direkt mit einsteigen will, was dann eben halt, da muss man sich überlegen, ob man sich das zutraut, antut, wie auch immer.
Sich das antut.
Ja. Yeah.
Ja, also als ich rausgefunden habe, dass man dass man das Filter halt auch patchen muss, da war ich schon glücklich. Ja, und dass dieses Signalfluss patchen, das verstehe ich auch mittlerweile. Mhm. Aber so dieses Triggern von Signalen durch den LFO oder so, das ist für mich immer noch Happy Accident. Also ich habe da keine Ahnung, was ich mache. Da bin ich ganz ehrlich. Mhm. Da ist für mich noch völliges Neuland.
Ja. Ja, was Schönes finde ich bei den Behringer Kisten, das muss man auch mal nochmal an der Seite erwähnen, ist, dass die alle Eurorack-kompatibel sind, insofern, dass du die einfach aus ihrem Gehäuse rausnehmen kannst und einfach so in so ein Eurorack-Case reinschrauben kannst und dann hängen die da drin, ne? Und lassen dich dann auch davon eben strommäßig speisen, beziehungsweise, kannst du dann eben.
Das ist so ein Flachbandkabel dabei, im Lieferumfang. Nee, also ich bin auch ein voller Fan von den Behringer Sachen, muss ich ganz klar sagen. Also ich bin da. Als ich mit dem Model 15 eingestiegen bin, ach jetzt diese neuen Sachen mit Crave und wie die alle heißen, ne? Die Sachen, die jetzt kommen, es kommen ja auch diese Lindrum. Das ist einfach richtig guter Kram für den Preis. Ne? Mhm. Da kann man leider gar nichts sagen. Also ich bin da das voll der Fan geworden. Also ich finde den Cat auch super geil. Ich glaube, der kostet nur 170 Euro. Super geiler Synth einfach, wenn man so 80s Sachen macht. Ich finde ihn großartig. Also der wird wahrscheinlich dann der 3. in der Bunde sein irgendwann, aber ich habe es mir noch aufgespart.
Genau, also eine Beringer-Debatte machen wir an der Stelle jetzt auch gar nicht auf. Die ist oft genug geführt worden, das ist nicht zielführend. Und abgesehen davon haben sie auch ein paar sehr schöne Eigenentwicklungen, wie beispielsweise jetzt gerade den Proton, der kürzlich neu rausgekommen ist, der Neutron davor oder eben der DeepMind. Das sind ja auch feine Sachen, die im Endeffekt eine eigene Sache mit reinbringen. So, Model 15 hast du erwähnt. Dann als nächstes sehe ich hier in deiner Liste Sonicware ELZ-1 Play. Was
ist
das?
Ja, das war mehr oder weniger ein Zufall. Also den hatte ich mal ausgeliehen bekommen, so als Testgerät, mehr oder weniger. Und dann habe ich halt mit dem rumgespielt. Und das ist halt einfach ein Klangmonster, würde ich mal sagen. Mhm. Also der hat halt wirklich 17 verschiedene Synth-Engines. Also so
okay, das ist eine Menge.
FM, Granular, 8-Bit, alles Mögliche. Also du hast ja unendliche Möglichkeiten, super viele Effekte, also 33 Effekte, hast auch einen 4-Spur-Looper dabei, kannst auch alles speichern, hast 15 Stimmen, ist natürlich abhängig von der Synth-Engine, aber trotzdem, das ist ein unfassbar krasses Teil, kostet halt 700 Euro, 699 genau, ist aber eigentlich nicht Live-Performance-fähig. Also du hast halt super geile Potis gerastert, die fühlen sich mega geil an, unfassbar cool, aber du musst halt viele Knöpfe drücken, bis du dieses Regler dann auch benutzen kannst und du musst dann halt in jedem Setup, also beispielsweise bei den Hüllkurven, steuern diese 4 oder 5 Potis halt die unterschiedlichen Parameter, aber genauso auch bei wenn du auf die Oszillatoren gehst oder sonst irgendwas, ja, du hast auch einen Mixer und es ist halt dann ein bisschen schwierig, genau den, das richtige Poti dann zu finden, ne, in der Live-Performance, an dem du dann gerade da drehen willst und du hast auch eine Menüstruktur mit so einem farblichen Display, was super cool ist natürlich, ne, aber du gehst ja halt nicht einfach mal rein und änderst irgendwo so Parameter, ne, in der Menüstruktur, so, sondern da gibt's halt einfach nur ein paar Features wie die ADS, wie die Hüllkurven, du kannst in EQ oder so kannst du so steuern oder auch die Oszillatoren, aber mehr kannst du halt da nicht machen. Also das ist schon cool, das ist ja schon was, ne, aber trotzdem, du hast halt nicht Zugriff direkt auf die Knöpfe, auf die Parameter, sondern du musst halt immer erstmal einen anderen Knopf drücken und dann kannst du das machen. So, und das ist tatsächlich nicht so live förderlich. Und ich habe mir jetzt für so einen coolen Lead-Sound mit einem geilen Delay, mit einem Ping-Pong-Delay, basierend auf so einem Wurli-Preset, habe ich da gebastelt für den Track, der jetzt morgen erscheint. Und es ist schon ein geiles Teil, hat auch integrierte Lautsprecher, so für unterwegs, mal ein paar Sounds zu testen. Fand ich echt ganz witzig. Bei keyboards.de gibt es auch einen Testbericht davon. Der Kollege schickt den gerade hier rein in den Chat. Und irgendwas wollte ich noch dazu sagen. Ach so, ja, der hat natürlich auch ein Keyboard, also der hat Tasten zum Spielen. Die darf man aber halt auf gar keinen Fall mit irgendwie so einer halbgewichteten Tastatur vergleichen von irgend so einem MIDI-Controller, weil die sind wirklich halt angelehnt an so eine Computertastatur. Also das ist auch Absicht. Und das fühlt sich tatsächlich auch gar nicht so schlecht an beim Spielen. Also die sind so ein bisschen wackelig tatsächlich. So, die haben so ein bisschen Spiel links und rechts. Aber es hat auch irgendwie was. Irgendwie gehört es auch zu dem Spielgefühl von diesem Synthesizer.
Ich finde, das ist, also ich habe das Gerät selber noch nicht benutzt. Ich finde, das sieht optisch echt speziell aus. Persönlich muss ich sagen, es spricht mich jetzt gerade nicht so an, aber was du jetzt sagst, also allein schon mit den verschiedensten Engines, die da drin sind, das klingt natürlich extrem mächtig, beziehungsweise einfach cool zum Schrauben. Es erinnerte mich ein bisschen, und das wäre dann wahrscheinlich so ein bisschen eher die Live-Performance-Variante an der Naturia Microfreak, der eben auch diese zig verschiedenen Engines drin hat, aber dann eben viel mehr Controller-Möglichkeiten. Der hat halt leider keine Effektblöcke drin, die hat erst der Mini-Freak, also der große Bruder davon. Aber also solltest du noch irgendwie einen Synth brauchen mit vielen Engines drin und viel zum Schrauben, dann guck dir den Microfreak mal an. Ja. Das wäre dann vielleicht noch eine Alternative. Aber andererseits, ich meine, wenn du jetzt hier deinen Sound reinprogrammierst und den dann einfach ansteuerst, dann ist ja wunderbar. Das geht ja auch gut.
Genau, das hat funktioniert, ne, in dem Fall. Das ist auch der Grund, warum ich das Testgerät noch nicht zurückgeschickt habe.
Okay.
Ich warte noch auf die erste Mahnung. Ja, wie du schon sagst, das Teil sieht auf Bildern unfassbar scheiße aus. Also es sieht wirklich nicht geil aus, aber wenn du das Teil in der Hand hältst, die Verarbeitung, die Wertigkeit, kommt dann doch schon krass rüber. Mhm. Ne? Also finde ich persönlich, und ich finde den auch geil. Also ich persönlich finde, der sieht geil aus, aber nicht auf den Bildern, die man so im Netz findet. Aber wenn der so live vor einem steht und man kann den benutzen und anfassen und so, dann findet man den schon geil.
Ich finde, der ist optisch auch ein bisschen an die alten Elektron-Kisten angelehnt. Also eben halt sowas wie Octatrack oder Analog Rhythm, aber bevor die ihr optisches Update gekriegt haben. Also als es einfach nur so schwarze Kästen waren und dann wirklich auch diese ähnlichen Buttons, die da drauf waren, wo du einfach drauf drückst und es sind schon fast so, ja, du kannst fast sagen, wie an der Arcade-Hardware oder sowas, so fühlen die sich an. Also einfach robust, du kannst da auch noch 1 Million Mal drauf kloppen und die Dinge halten noch. Mhm. Ich glaube, es geht so ein bisschen in diese Richtung wahrscheinlich. Oder das wurde vielleicht davon inspiriert.
Ja, wobei, also Elektron ist ja, habe ich auch viel, viel recherchiert, viel, viel überlegt, aber es ist auch schon eine andere Preisklasse, ne?
Ist eine andere Preisklasse und das ist auch, was jetzt Komplexität und Einsteigerfreundlichkeit angeht. Da gibt es einfache Sachen, sagen wir mal so.
Aber ja, also ich glaube, der ELZ1 Play ist eigentlich leicht zu bedienen, wenn man sich schon mal mit Softwareinstrumenten vorher auseinandergesetzt hat. Mhm. Ne? So, weil im Prinzip hat er genau die gleichen Features. Menüführung ist auch eben, wie gesagt, über das Display. Man fühlt sich da schnell abgeholt, glaube ich.
Okay. Dann gehen wir zum nächsten Gerät. Wir wären klassisch Roland-mäßig. Brauchen wir auch noch diese Farbe da drin. Ein Juno.
Genau, der JU06A ist dann in meinem Setup drin. Ich bin halt ein riesen 106-Fan. Ne? Ich gucke immer bei eBay Kleinanzeigen, ob ich einen Roland, ob ich einen Juno 106 kriege irgendwo. Ne? Aber ist dann doch teuer, wenn sie funktionieren. Du hast super viele Probleme mit denen. Gebrauchten Sachen, ne? Also mit dem gebrauchten 106ern. Und deshalb dachte ich so, ach komm, Roland, Boutique gibt es auch diese Serie, da gibt es den auch drin, da ist auch der Chorus, der berühmte drin, den gibt's ja mittlerweile auch, den gibt es ja auch als Gitarreneffektgerät. Mhm. Genau, da habe ich auch einen Kumpel gefragt, Moritz, der ja auch schon hier zu Gast war, von OK Kid. Der ist tatsächlich fummelig zu bedienen. Das kann ich jetzt nicht anders behaupten.
Ist sehr klein, ne?
Also, er ist halt echt klein, so für Leihfahrten und so bei den Höhekurven. Das ist schon Fummelei. Aber es funktioniert und ich finde, er hat auch einen geilen Sound. Und für mich war ausschlaggebend, dass ich damit das Intro spielen kann von Stranger Things. Also, der Arpeggio kommt von dem. Also, das Arpeggio kommt von dem. Ja, ist halt krasse 80-Sounds, baue ich damit. Ne? So, man hört das auch direkt raus.
Genau, so dass den Juno so im Endeffekt für die klassische Roland-Würze.
Genau, also hast auch einen Chorus, hast, wie gesagt, hast ein Delay, Pagator, hast auch einen Chord-Mode, hast den Sequencer drin, hast Speicherplätze für Presets, kostet, habe ich das schon gesagt, 375 Euro. Ja, und du hast halt den Juno 60, also Juno 60 kannst du simulieren und den Juno 106.
Genau. So, genau. Und dann haben wir noch den Pro 800, den hast du noch.
Genau, der Pro 800, den habe ich noch, halt für Pad Sounds, klar, der basiert ja halt auf dem Prophet 600. Der ist halt, der kostet, was kostet der denn noch?
298,
Genau, also der ist halt auch cool, vor allem, was ich halt dem schätze, ist, dass man Presets abspeichern kann auch. Was bei ja nicht jedem Gerät dann so geht. Also klar, bei dem Juno geht es natürlich auch, aber bei dem EZ1 Play auch, aber generell ist das ja nicht so unbedingt die Sache, dass du Presets abspeichern kannst. Ist Polyphon, 8 Stimmen und ist halt einfach ein geiler Synth, kann ich nicht anders sagen. Also macht einfach unfassbar geile Pads. Dafür nutze ich ihn in Kombination mit dem Hologram Electronics, also mit dem Microcosm. Und macht halt unfassbar, cineastische Sounds da.
Ja, Dominik Sender stimmt dir zu, sagt cool, ich habe auch den Pro 800 tolle Pads.
Ja, absolut. Geiles Teil. Kann ich nur empfehlen, wenn man sich da für interessiert. Für Pad-Sounds mit kleinen Synthesizern.
Ja. Ist auch preislich mit den 298 Euro wieder sehr attraktiv, muss ich sagen. Also gerade für einen Polyphon-Synthesizer.
Ja, absolut.
So, das war deine Synthesizer-Fraktion. jetzt gibt es noch einen Sampler.
Also was bei dem vielleicht noch ganz cool ist zu sagen, ist natürlich, da hast du halt auch wirklich direkt Zugriff auf die ganzen Regler, wie du kannst die zwei Oszillatoren steuern, kannst die Hüllkurven, kannst also Shape verändern, kannst sagen Sägezahn, Dreieck, Rechteck oder du kannst auch Pulsweite modulieren oder Level, Lautstärke, kannst die Oktaven festlegen, kannst noch Noise reindrehen, hast die zwei Hüllkurven direkt, die du bearbeiten kannst, also Envelope und Cutoff kannst du auch machen. Mhm. Also das ist schon, für Live ist das halt richtig geil, weil du hast halt direkt die Parameter da anliegen und du drehst und es passiert was und das ist cool.
Ja. War das für dich eigentlich am Anfang eine Gewöhnung, weil man muss ja sagen jetzt hier, du hast Presets speicherbar auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es ein Analog-Synthesizer, das heißt, wenn du ein Preset lädst, dann sind die Podis ja oft nicht an der richtigen Stelle, da wo sie hin sollen. War das für dich gewöhnungsbedürftig?
Sorry. Kannst du nochmal fragen?
Ja,
ich habe nicht ganz verstanden, was du meinst.
Genau, also wenn du jetzt ein Preset lädst oder so, dann stimmt ja quasi die interne Position der Potis nicht mit dem überein, wie das Poti gerade steht. Weil,
ach so, ja.
War das für dich am Anfang gewöhnungsbedürftig oder hast du dich
sehr schnell daran gewöhnt? Also ich habe irgendwann, klar, also mir war das natürlich bewusst. Hm? Und irgendwann habe ich mich dann natürlich schon gefragt, hey, warum passiert das nicht? Und dann habe ich halt gemerkt, klar, du musst halt den Regelweg nochmal zurückdrehen, dass der Wert, der durch das Preset eingestellt wurde, halt weg ist. Ne? Mhm. Genau. Und dann drehst du halt erstmal einen komischen Putties, um nochmal einen neuen Sound zu tweaken. Genau. Nee, das war tatsächlich schon was, wo ich mich dann zurechtfinden musste, definitiv.
Okay. Genau, so, das waren die Synthesizer, aber du hast noch einen Sampler, eben schon mal kurz erwähnt, Roland P6, ein relativ neues Gerät, auch noch so aus der Ira-Serie, glaube ich, hinterhergeschoben.
Ira Compact heißt sie, glaube ich,
so genau, mittlerweile. Genau, das ist so ein bisschen neues Ding von denen und ja.
198 Euro, also das auch eine Empfehlung meines Kollegen Markus, die liebe Grüße, ist halt ein unfassbar krasses Teil, ne? Der ist halt mega klein. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich kenne gar nicht, also ich gucke mal, ob ich die Maße finde. 10,6 mal 18,8.
Das ist klein.
Also das ist unfassbar klein und du hast halt wirklich 16 Steps vorne drauf. Du hast, kannst insgesamt, ich glaube, 64 Pattern, das Ding hat 16 Stimmen. Du kannst 48 Samples draufpacken. Auch Patternlängen von bis zu 64 Schritten. Du hast dann halt 4 Pages, ne, so, wo du dann durchsteppen musst. Das ist alles über die Step-Taster geregelt, über die 16, die vorne drauf sind. Dann musst du halt vielleicht noch musst du Play noch drücken oder Shift und keine Ahnung was. Und dann noch mal 1000 Untermenüs. Also das ist schon wirklich 20 Multi-Effekte sind da drin. Sync-In, Sync-Out, Mix-In, Mix-Out, hat der Junu auch. MIDI-In, MIDI-Out. Es ist ein Sample-Editor-Tool dabei, das unfassbar schlecht ist, finde ich. Und ist halt auch mit Akku, also kannst es per USB laden. Also ist auch schon drin. Also super geiles, krasses Teil einfach für 200 Euro mit der Größe, was das Ding kann. Aber dadurch, dass es halt so einen hohen Funktionsumfang hat, es ist halt unfassbar krass komplex zu bedienen. Also wirklich, das ist der absolute Wahnsinn. Also es hat auch noch Granularsynthese und integriertes Mikro, mit dem du quasi direkt samplen kannst.
Da hat Roland echt eine Menge Features für einen geringen Preis reingepackt. Muss man mal sagen, Hut ab. Wenn man sich das anguckt, hast du aber auch direkt eines der zentralen Roland-Features, nämlich diese wunderbare 8-Segment-Display-Anzeige, die du bei Roland einfach nicht los wirst.
Ja. Da musst du halt erstmal dann auch diese Bedienungsanleitung checken, um rauszufinden, was diese ganzen Hieroglyphen bedeuten. Und das Allergeilste ist, da steht halt immer in der Bedienungsanleitung, ja, drücke die und die Taste und dann das und dann gleichzeitig noch das. Und dann für die Play-Taste haben sie einfach den Play-Button nicht eingeblendet, dann ist die machen da immer die rechteckige Klammer und das war's. Und dann normalerweise ist in dieser rechteckigen Klammer dann die Bezeichnung des Buttons, den man drücken soll, außer bei Play, bis ich das mal rausgefunden habe, dass das einfach der Play-Button ist. Da ist einfach kein Icon drauf in der Bedienungsanleitung. Also Roland, vielleicht könntet ihr das nochmal nachliefern. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der mit nicht zurechtkommt. Oder es ist vielleicht das internationale Zeichen dafür, für diese Play-Taste und ich weiß es einfach nicht und ich habe keine Ahnung, aber weiß ich nicht.
Vielleicht, ja. Das heißt übrigens 7-Segment-Anzeige. Ich weiß nicht, warum ich immer 8-Segment-Anzeige komme. Vielleicht einfach, weil, ja, wenn du eine 8 darstellst, dann sind eben alle Segmente eingeblendet, aber es sind 7 Segmente. Also halt dieses klassische, uralte Zahlendisplay und das war es dann aber auch. Mehr kannst du damit nicht anzeigen. Also Editing damit, ja, also dann wenn du ein Sample editierst, dann halt nicht grafisch, sondern wirklich noch nach Ohr. Ne? Und dann hörst du, wo der Knackser anfängt und wo nicht.
Genau. Und das ist auch eigentlich ganz geil tatsächlich. Mhm. Also da habe ich auch viele so Vocal Texture Geschichten mit gemacht, so granular mäßig. Also das Teil ist der absolute Wahnsinn. Also wirklich, es ist super geil, was das Ding alles kann. Aber bis du den Funktionsumfang raus hast und bis du weißt, wie du was bedienen musst, Mahlzeit. Das hat gedauert, ey. Halleluja. Ja. Aber mittlerweile ist das echt schon ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen, mhm. wo ich auch so ein bisschen happy bin. Ja, du, ich meine, du hast ja dann auch 6 Bänke, ne? Mhm. Pro Pattern, wo du Sounds drauflegen kannst. Und dann hast du halt auch, 6 Sounds liegen halt vorne auf jeder Bank, ne? Und das ist schon echt hart. Also, wie du das dann auch durchsteppen musst mit den einzelnen Pages und so. Und du kannst diese 16 Step Taster, die kannst du auch als Keyboard benutzen. Mhm. Also es ist Hammer. Aber was halt echt sau nervig ist, dieser Sample Editor, den benutze ich auch jetzt nicht mehr. Ich schließe den einfach jetzt per USB an den Rechner an und mache darüber den Datenexport. Aber auch das ist irgendwie völlig komplex. So, also um die MIDI-Spuren, die du dort einprogrammierst, runterzuladen, musst du, glaube ich, das Teil anmachen und gleichzeitig Play drücken, um Daten draufzuladen, also Samples draufzuladen, musst du, glaube ich, Play drücken und Start drücken, gleichzeitig Sampling. Wenn du Daten runterladen möchtest, dann musst du nochmal irgendeine andere Taste beim Start drücken. Also bis du alles ausgetauscht hast, dann hast du irgendwie 6-mal das Teil an- und ausgemacht und unterschiedliche Tasten am Anfang drücken
das
müssen.
Total interessant, also gerade heutzutage, wo du viele Geräte per USB anschließen kannst, dass die sich nicht einfach dann als einen Datenträger melden mit einem Ordner MIDI und einem Ordner Audio oder
Audio.
Sowas, dann schmeißt du da Dateien rein und fertig, ne? Das ist
das war für mich auch völliges Neuland. Also das war für mich völlig, aber man muss ganz wirklich sagen, das Teil, wenn man einen Sampler sucht, mit dem man mobil ist, der super viele Features hat, 200 Euro, das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich richtig geil, das Teil. Aber ich bin ganz ehrlich, für Live-Performances bin ich tatsächlich am Überlegen, mir was anderes zuzulegen.
Mhm. Wegen der Kompaktheit.
Kompakt ist das Ding ja, aber
weil es zu kompakt ist vielleicht.
Ja, und es ist halt einfach nicht so, sind nicht so leicht zu bedienen einfach, ne? So das, was ich eben meinte, so dass die Parameter direkt greifbar sind, die ich da will. Also ich habe einen Filter, das ist das Einzige, was ich mache, so ein Filterfahrt und halt Filter an und aus und weil ich ihn jetzt als Drum-Sampler nehme einfach, ne, in dem Track da, den ich jetzt veröffentlicht habe, aber auch um kleine Granularsachen zu machen noch nebenbei laufen zu lassen, ist super geil, also wirklich.
Du könntest dir auch noch überlegen, je nachdem, wie gut die MIDI-CC-Implementation davon ist, dass du da einen Controller dranhängst und dann einfach über MIDI den steuerst.
Ja, würde auch gehen.
Mhm. So, ich schiel ein bisschen auf die Uhr, weil wie gesagt, du musst ja zeitig weg und wir haben noch ein bisschen was. Also wir haben eine Effektkette, weil ja, ein paar von den Synths bringen Effekte mit, aber so Effekte sind ja auch überhaupt erstmal das Salz in der Suppe. Den Hologram Microcosm hast du eben schon erwähnt. Fangen wir direkt damit an. Also im Endeffekt wahrscheinlich so das Highlight, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall das absolute Highlight. Ich kann auch gar nicht wirklich sagen, was das Teil macht. Also du hast halt 11 unterschiedliche Effekte mit 44 unterschiedlichen Presets. Du hast hier die Möglichkeit, so Mosaik-Sounds zu machen. Du kannst Sequenzen so ein bisschen loopen, dann hast du Glide, dann hast du Blocks, Interrupt, Arpeggiator, dann hast du auch granulare Geschichten, Multi-Delay hast du und kannst dann halt auch das Signal unterschiedlich, also du hast einen Mix-Regler, du hast auch wieder einen Filter, du hast unterschiedliche Shapes, dann gibt es den Activity, Regler, wo man, dann hat man irgendwie so das Gefühl, okay, da muss noch ein bisschen mehr Sparkling rein oder so, ja, dann drehst du da, dann kommt noch ein bisschen mehr Blinker, Glitzer, Glitzer und dann leuchtet das Teil auch ganz geil, so. Es sieht auch so 80s-mäßig aus und es ist halt alles, was du da, ja, Space hast du halt noch und du hast auch noch Time Adjust, das heißt, du kannst dann auch irgendwie entweder eintappen und dann kannst du da auch nochmal sagen, ja, Viertelnote, halbe oder doppelt so schnell, vierfach, achtfache Geschwindigkeit. Also das ist schon echt ganz geiles Teil. Also auch das für Live-Performance, das ist super, weil du direkt dann da drehen kannst und es passiert direkt was Geiles.
Ja.
Also vor allem Filter und Mix, damit spiele ich halt sehr, sehr viel rum. Ich habe mir jetzt neulich den Spaß gemacht und habe mal die Zelda-Melodie durchgejagt.
Geil.
Vom Gameboy. Also ich habe den Gameboy da dran angeschlossen und dann habe ich das mit einem Porter-Studio aufgenommen auf Kassette.
Okay, das ist also, das hat es mir jetzt die Tage gezeigt, das ist richtig retro. Ne? Also du gehst mit einem Gameboy in ein Porter-Studio und zwar das gute alte, wirklich auf Kassette aufnehmen, ne? Und dann das Ganze da durch. Eigentlich schon geil.
Also ich gehe eigentlich zuerst, vom Gameboy gehe ich direkt in den Microcosm und nehme es dann quasi mit dem Porter-Studio direkt auf Kassette auf. Mit einem Grundrauschen von irgendwie 12 dB oder so.
Ja. hast du neue Kassetten gekauft oder hattest du noch welche?
Nee, ich habe neue gekauft. Hm? Kann man tatsächlich noch machen.
Ja, es gibt noch ein paar, die Kassetten herstellen. Wo hast du denn das gekriegt? Dann musst du wahrscheinlich, also im Mediamarkt kriegst du die ja nicht mehr, ne? Sondern irgendwo online.
Ja, ich habe die bei Amazon bestellt.
Genau. Okay, ja. Was frage ich überhaupt, ne?
Ja, da gibt's hier alles, ne? Mhm. Genau, also das ist halt wirklich, ich habe dann auch in einem Lager bei uns diese kleinen Korg-Mini-Synths gefunden. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Oh ja, habe ich sogar noch hier ein paar rumliegen.
Da habe ich einen Delay und ich glaube...
Der Mod-Delay, der ist super geil.
Der ist echt geil, tatsächlich. Mhm. Und die Dinger sind ja auch batteriebetrieben. Mhm. Die schließe ich dann halt ab und zu mal an. Klar, ein Traum ist natürlich Zen Delay, ne? Von Erica Synths. Er kostet halt, ich glaube, 500 oder 600 Euro irgendwie. Mhm. Aber es ist halt ein unfassbar krasses Teil, ne? Kann richtig, richtig viel. Klingt wahnsinnig gut einfach. Und ja, das sind so die, das habe ich jetzt noch nicht. Das wäre ein Wunsch, aber das wären so die Effekte, die ich jetzt persönlich empfehlen kann. Aber mit dem Hologram Electronics Microcosm bin ich tatsächlich auch relativ hoch eingestiegen schon, ne? So, also ja. 500 Euro ausgeben für so ein Effektgerät, das ist schon hart.
Das ist hart, aber ich glaube, bei dem Gerät, das ist so das, was ich am Anfang meinte, das ist ein Gerät wahrscheinlich, was nicht viel an Wert verliert. Also solltest du keinen Bock mehr drauf haben, kriegst du das Ding wahrscheinlich für, keine Ahnung, 50 Euro weniger wieder verkauft, ne?
Naja, 50 Euro mehr, das ist das Allergeilste.
Okay, oder
bei
so,
eBay Kleinanzeigen hätte ich gebraucht, dafür in Deutschland mehr bezahlt, als ich jetzt bezahlt habe für neu in den USA. Aber das war auch der Black Friday Deal. Aber trotzdem, mega krass. Ich habe den Leuten auch geschrieben, ey Leute, du verkaufst das Teil für 600. Mhm. Wenn ich es jetzt in den USA neu bestelle, kriege ich es für 520 oder so. Also wie kommst du darauf? Aber ich glaube, viele wissen das gar nicht. Beim Store gibt es auch nicht. Ich habe mal nachgefragt beim Music Store. Da hieß es, kenne ich nicht, kann nichts sein. Aber wenn man sich halt mal mittlerweile so diese ganzen Synthesizer-Influencer anschaut, die haben das alle schon mal getestet und die so Sound-Demos machen, die nutzen das einfach alle. Du siehst dieses Teil einfach überall. Ja. Also es gibt es aber halt in Deutschland nicht.
Ja.
Sondern man muss es direkt beim beim Hersteller direkt bestellen.
Ja, jetzt muss ich auch noch kurz nachfragen, wie bist du auf die Idee gekommen, dir ein Porter-Studio zu holen, also ein altes?
Boah, ich bin halt ein unfassbarer Kassettenfan gewesen früher. Ja, ich habe früher schon Radiosendungen gemacht als Kind.
Ja.
Bei mir im Kinderzimmer mit Freunden und dann ging es immer um die Fußballspiele vom Wochenende. Also unsere eigenen die meiste Zeit. Das habe ich halt auf Kassette aufgenommen, ja. Und ich fand das immer geil. Und früher auch meine Band wollte ich immer auf Kassette mal aufnehmen mit so einem Vierspur-Rekorder. Mhm. Und dann dachte ich so, ich guck mal bei eBay Kleinanzeigen, was so geht. Und dann habe ich dazugeschlagen. Ich glaube 150 Euro gebraucht. Funktioniert. In einem guten, sehr, sehr guten Zustand. Genau. Ich hatte auch noch einen Arbeitskollegen gefragt und meinte so, Marc, vor 6, 7 Jahren hast du mich das schon mal gefragt. Ich habe dir eins mitgebracht und ausgeliehen. Ach ja, stimmt. Und jetzt habe ich mir eins zugelegt.
Ja, sehr cool. Ja,
da werde ich jetzt demnächst mal ein bisschen mal mit rumspielen. und rumprobieren. Und ich muss halt schon sagen, das macht halt extrem viel Spaß. Mhm. Also ich mach's wirklich nicht, weil es besser klingt. Das ist völliger Quatsch.
Ja.
Ja. Also es ist aber halt einfach, es macht halt irgendwie Bock. So. Aber bei mir spielt halt auch wirklich der Social Media Content auch eine Rolle. Mhm. Also Videos und so. Und da kommt das halt geil rüber einfach. Das kann man nicht anders sagen, wenn da so eine Kassette läuft, die aufgenommen wird, wenn da die Hardware-Synthesizer stehen oder die Effektgeräte und alles macht ein bisschen Bling-Bling. Und das kommt schon gut rüber.
Genau, und an das Konzept von Social Media bzw. Vermarktung gehen wir gleich auch noch kurz drauf ein. Lass uns das Ganze einmal eben abrunden. Du hast die Effekte jetzt genannt und jetzt geht das Ganze audiomäßig in den Zoom rein oder hast du noch irgendeine andere Art von Mixing-Device?
Nö. Also es geht direkt in den Zoom rein. Mhm. Dort mache ich natürlich so einen kleinen Mix. Also klar, Leveling mache ich da. Ich mache ein bisschen EQing. Ein bisschen Panning vielleicht.
Mhm.
Und das war's eigentlich. Und das Teil hat halt mittlerweile auch einen Kompressor drin, was ich ganz cool finde. Das hat der L8 nämlich nicht. Aber das ist einfach nur, das Teil machst auf die Summe und es ist dann laut.
Mhm.
Du hast auch noch zwei Aux in und out. Und genau, du hast halt zwei Combo-Buchsen und vier Stereo-Buchsen, die du aber alle halt auch dann mono betreiben kannst. Also du hast eigentlich insgesamt 10 Spuren, die du aufnehmen kannst, was schon geil ist. Also du hast zwei Kombi-Buchsen und das andere sind dann alles Lines.
Jetzt aber mal ganz ehrlich, wie sehr möchtest du gerne zwischendurch da EQs und Kompressoren auf die einzelnen Kanäle ballern und das alles feintunen und tweaken?
Gar nicht.
Gar nicht. Okay. Nee.
Weil du musst halt dann einfach den Sound schon so einstellen, dass er halt geil ist. Mhm. Dass er halt passt ins Arrangement, dass er halt Durchsetzungsvermögen hat, dass er nicht irgendwo rumsuppt. Du musst halt einfach vorher alles schon rausprobieren. Und das ist schon echt geil, auch um Mixen, fürs Lernen von Mixing oder von Arrangement, vom Produzieren. Man lernt das sehr, sehr viel dazu einfach. Wenn du den Sound schon so einstellen musst, dass er im Mix halt nachher funktionieren wird.
Mhm.
So. Und das war auch für mich so eine Challenge einfach. Und dann halt sich auf 6 Spuren zu reduzieren und damit schon einen amtlichen Sound zu machen. Also da kommen wir jetzt ja gleich noch dazu, ne, wenn wir zum Thema Mixing, Mastering kommen. Mein Anliegen war jetzt auch gar nicht, da irgendwie Tracks zu veröffentlichen, die einen unfassbaren Bass haben, die super geil ausgewogen klingen und so, weil ich wollte auch bisschen diesen Live-Performance-Charakter noch drin haben.
Mhm.
Ja, so dieses Unverfälschte, so dieses vielleicht nicht ganz Perfekte und so. Da muss ich mich in meinen innerlichen Schweinehund echt sehr stark, wie soll ich sagen?
Dein innerer Israeler hat laut geschrien.
Ja, mein innerer Schweinehund, den muss ich da übergehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist hart für mich. Das war echt hart. Aber ich habe halt einfach gesagt, das war auch so dieses Konzept dieses Projekts, einfach sich mehr mit der Kreativität auseinanderzusetzen und weniger mit der Technik. Also zumindest mal auf Mixing- und Mastering-Seite. Ne? Klar, ja. Natürlich muss ich mich mit der Technik auseinandersetzen, um die ganze Synthesizer und so zu verstehen.
Mhm.
Aber ich wollte wirklich den Fokus einfach auf das Musikmachen legen. Mhm. Wirklich nur diesen kreativen Prozess der Musikgestaltung.
Genau. Also Zoom L6 quasi zum Zusammenführen der Signale, vielleicht für minimale Anpassungen, aber um das Ganze dann auch aufzuzeichnen. Und dann landet das Ganze auf einer SD-Karte oder nutzt du den L6 als Audio-Interface und zeichnest dann doch noch in Logic auf?
Nee, weil ich ja komplett DAW-less arbeite.
Guter Punkt.
Zeichne ich auf der SD-Karte auf, ja.
Mhm.
Und dann nehme ich nachher die SD-Karte und lade mir die Spuren in Logic rein.
Genau. Womit wir dann beim Mixing sind?
Genau.
Einzelspuren oder Summe?
Einzelspuren tatsächlich bei den einzelnen Synth.
Mhm.
Also außer bei dem Sampler.
Mhm.
Da sind es halt wirklich tatsächlich dann das ist die Stereospur.
Mhm.
Also von den Drums habe ich dann wirklich nur die Stereospur. Und da muss ich halt dann vorher schon gucken, dass das Leveling halt passt. Ne? Deshalb habe ich ja auch vorher schon gesagt, so die Vocal Textures und so habe ich dann nachher nochmal reingelegt oder gelayert, weil die nicht ganz rauskamen nach der Stereospur.
Mhm.
Und auch die Kick war teilweise halt dann doch zu präsent, zu höhlenlastig. Die habe ich dann nochmal ein bisschen unterfüttert. Und ich hatte auch alle anderen Synths nachgebaut mit MIDI, ne, so mit einem Softwareinstrument nachgebaut. Ich hatte nochmal einen Moog-Bass drunter gelegt. Und irgendwann dachte ich so, nee, lass die Scheiße.
Ja, weil dann ist irgendwie der Witz wieder weg, ne?
Genau. Dann war einfach für mich der Witz weg. So. Und ich habe dann gedacht, nee, ich scheiß da jetzt drauf. Ich lasse den Sound so, wie er ist. Ich mache da jetzt gar nichts mehr dran. Und mache noch ein paar Automationsfahrten, also Lautstärkefahrten, habe ich schon gemacht. So ein bisschen EQing, ein bisschen Frequenzmaskierungen habe ich dann doch gemacht, ganz minimal mit dem Wave Track, mit dem Track Spacer von Waves Factory habe ich da eingesetzt. Ganz normal Lautstärke-Automation, ganz normal in Logic, aber auch ganz wenig. Und Mixing hat dann Neutron 5 gemacht.
Okay, das heißt also, ja, bisschen automatisiert schon fast.
Eigentlich alles automatisiert, ja. Also ich wollte da wenig mit zu tun haben, mit diesem Mixing- und Mastering-Prozess. Und dann habe ich einfach Neutron 5 draufgeladen und gesagt, so, mach mal. Dann hat er mir was vorgeschlagen. Dann habe ich die Intensität von dem, was er gemacht hat, runtergefahren. Noch ein anderes Preset ausgewählt. Hatte mir zwei, drei Presets oder sagen wir mal Klang-Genre-Empfehlungen ausgesprochen. Er hat dann mir irgendwie EDM vorgeschlagen. Ich bin dann irgendwie auf cineastisch oder so gegangen, weil es halt doch schon sehr so in diese Richtung Soundtrack geht. Und dann war's das. Dann habe ich das so sein lassen. Hab dann noch ihm gesagt, so, das ist Bass, ne? Das hat er oft selber rausgefunden. Das sind die Drums, das ist, sind die Pads, das ist ein Lead-Sound. So, und jetzt mach mal. Dann hat er gemacht.
Das finde ich einen geilen Ansatz.
Und dann habe ich nachher auch Ozone 11 draufgeknallt. Da habe ich es genauso gemacht und dann habe ich gesagt, so gut, okay, alles klar, ist laut genug für Spotify, Frequenzgang passt. Aber natürlich hätte ich da noch super viele Stunden investieren können und den Mix nochmal perfekt machen können. Aber das war überhaupt gar nicht mein Ansatz, so, weißt du. Und ich wollte auch wirklich Musik rausbringen und die nicht wieder als Leiche auf meiner Festplatte enden.
Ich finde es ein super Ansatz, absolut, weil das ist ja genau der Punkt, den wir am Anfang angesprochen haben, nämlich wenn du dann in der DAW hingehst und anfängst zu produzieren, dann passiert es ja ganz oft, dass du hast irgendwie eine kurze Melodie eingespielt, aber dann muss erstmal das Instrument noch EQ'd und komprimiert werden und dann vielleicht hier noch schon eine Lautstärkeanpassung und keine Ahnung was. Du hast während des Produzierens immer schon den Mixing-Prozess und da steigst immer noch tiefer ein und vielleicht noch hier ein Plugin hinter und keine Ahnung was alles, ne? Dass man einfach mal sagt, so, okay, ich mache das normalerweise gerne und ich kann das auch, aber in diesem Falle, nö, das soll jemand anders für mich machen. Und wenn jetzt gerade mein Mixing-Engineer nicht neben mir sitzt, dann macht das jetzt die AI quasi.
Ja. Also natürlich hat das jetzt auch nicht den geilsten Sound, aber das ist ja auch schon dadurch nicht gegeben, weil ich nicht die Layerings habe oder so. Ja, sondern man kann es jetzt nicht vergleichen mit einer aktuellen Radioproduktion oder
so. Darum geht es auch gar nicht.
Aber ganz ehrlich, es sollte dieser Vibe einfach auch bestehen bleiben. Und genau. AI spielt generell bei diesem Projekt eine große Rolle, weil einfach es ist ja auch so, es dreht sich ja halt auch viel um Raumfahrt, um dieses Thema Astronomie. Es ist alles sehr abgespaced, so, ne, so sehr viel so Videokram mit Raketenstarts oder mit Szenen aus dem Weltraum. Und ich habe das dann einfach so verpackt in ein Konzept, wo ich dann sage, ja, dort in diesem Bereich sind technologische Entwicklungen einfach so krass. Ja? Deshalb muss KI auch da eine Rolle spielen bei diesem Projekt. Und ich glaube, wenn es die KI nicht geben würde, auch in anderen Bereichen wie ChatGPT zum Beispiel oder für die Vermarktung von meinem Social Media Content, dann könnte ich dieses Projekt gar nicht auf dem Level machen, wie meine Ansprüche sind. Das könnte ich gar nicht leisten. So. Weil mir war es wichtig, wenn ich Musik mache, dass ich dann auch das vernünftig vermarkte. Ja. Und da fehlt mir aber halt auch die Zeit. So.
Guter Punkt.
Und deshalb sage ich halt einfach, ey, ich mache die Mucke, die KI mischt und unterstützt mich halt bei der Vermarktung mit Texten und so. Also klar, ich nehme unfassbar viel Videomaterial im Moment auf. Das macht natürlich jetzt nicht die AI für mich. Aber da kommen auch Ideen für Storyboards. Ich habe teilweise Videosnippets drin, die durch AI generiert sind. Da haben wir ja vor 2 Wochen auch drüber gesprochen. Kling AI, Dream Machine, Crea AI oder genau, das sind so die drei, glaube ich, die ich verwende. Natürlich auch Vermarktungstools nutze ich, aber auch Texte für die ganzen Beschreibungen, für die ganzen Postings und so, kommt eigentlich alles aus der AI. Natürlich durch meinen Input. Ich sage ihm halt einfach, das und das will ich drin haben. Auf der und der Plattform will ich den Post veröffentlichen, das und das der Inhalt des Posts, mach mir was. Und dann mache ich eigentlich nur noch ein bisschen Copy-Pasten, passe hier und da noch ein bisschen was an und das war's. Und nur so kann ich wirklich dieses Projekt so vermarkten auf einem Level, wo ich sage, da stehe ich voll dahinter und das macht mir Spaß, so, weil ich bin nicht so der Typ, der gerne irgendwie sowas halb macht, irgendwie.
So, ich finde das super. Also,
aber wie gesagt, ohne die AI könnte ich das gar nicht machen.
Genau, weil wir haben ja in diversen Folgen schon gehört, einfach, dass wenn du Social Media für ein Musikprojekt wirklich ernsthaft durchziehst, dass es einfach unglaublich viel Zeit frisst. Und das ist ja genau. Nur, das ist ja nichts hauptberuflich, was du machst, sondern du machst es spaßeshalber nebenbei und möchtest dich auch hauptsächlich darauf konzentrieren. Und da ist ja wiederum dann, dass einem die AI viel Arbeit abnehmen kann und sehr viel erleichtert.
Absolut. Und das reiht sich voll aus gerade.
Ja, und auch das kann ja wieder Spaß machen, einfach da zu testen, was geht es überhaupt so, ne? Was sind die Entwicklungen?
Macht mega viel Spaß. Also es ist einfach richtig cool. Also genau, mache auch sehr viel Video-Editing gerade. Da bin ich jetzt noch nicht so, also was das Editieren mit AI angeht, aber da bin ich jetzt auch schon fitter geworden. Ich habe hier mittlerweile so ein krasses Video-Setup und macht Spaß. Bin gespannt, was dann noch kommt. Also die nächsten 3-4 Wochen ist da einiges los auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal.
Da muss ich mal gerade zwischenfragen. Editing mit AI, da war, glaube ich, ja Adobe immer führend, aber du bist doch Resolve-User, oder?
Genau, ich nutze DaVinci Resolve, ja.
Ist da mittlerweile auch AI irgendwas am Start?
Ich bin da gerade erst ganz tief dabei einzusteigen.
Okay.
Ich habe mich gerade mit dem Thema LUTs beschäftigt, wo ich auch nie von gehört habe. Ich bin froh, dass ich editieren kann, dass ich ein paar Automationen machen kann und ein bisschen was jetzt Color Grading mäßig lerne. Aber so weit bin ich da tatsächlich noch nicht, dass ich die AI-Features rausgefunden habe von Resolve. Ich glaube, die sind da aber noch nicht so weit. Ich glaube, das eine oder andere Feature wurde mittlerweile integriert, habe ich noch nicht mal gelesen, in die neue Version. Ich habe nämlich überlegt, ich habe die kostenlose Variante und dann wollte ich mal wissen, was der Vorteil ist gegenüber der Pro-Version. Kann ich nicht mehr sagen, was es war, aber es war auf jeden Fall so, dass es sich für mich nicht gelohnt hat, die 300 Euro zu investieren, um mir DaVinci Resolve zu kaufen. Also die Studio-Version.
Ja.
Genau.
Jetzt haben wir einen Punkt, der mich auch noch interessiert, noch nicht angesprochen, den schneiden wir noch ganz kurz an. Du hast erzählt, du hast dir einen Projektor gekauft.
Ach ja.
Und du musst ja im Endeffekt auch, wenn du das Ganze, wenn du Sounds entwickelst, wenn du komponierst und wenn du jamst, in einen gewissen Vibe kommen. Ne? Dazu gehört Beleuchtung dazu gehört auch ein Projektor. Ne?
Genau, ich hatte mir so LED-Stripes besorgt, um so ein bisschen Atmosphäre mit Licht zu machen. Und ich hatte mir einen Beamer gekauft, so ein nahtes Kurzdistanz-Beamer. Muss nur gleich gucken, meine Tochter kommt nach Hause, da muss ich gleich kurz die Tür aufmachen.
Ja, machen 5 Minuten sind wir durch.
Ich hatte mir einen Beamer gekauft, so ein Kurzdistanz-Beamer für 80 Euro und wollte eigentlich hinter mir was projizieren. Genau. Und dann habe ich halt angefangen, auch mit einem Videosynth rumzuspielen, den ich per MIDI ansteuern kann, der mir dann halt auch unterschiedliche Bildsignale liefert, wenn beispielsweise die Snare kommt. Also ich habe in dem Track ist jetzt zum Beispiel, die Snare ist so ein Rauschen, was ich rausgeschnitten habe auf so einem NASA-Funkspruch.
Geil.
Und dann habe ich halt auch aus von einem Raketenstart-Video eine Videosequenz rausgeschnitten mit einem Wildrauschen, der quasi dazu passt. Und jedes Mal, wenn diese Snare gespielt wird, kommt dann halt im Bild dieses Rauschen von dem Bild auch. Ja, und das wird dann halt aber, irgendwann habe ich in den Beamer geguckt und dann sah ich plötzlich so diese ganzen Sachen auf mir drauf, auf meinem Pullover und dachte mir, boah, das sieht so geil aus. Und dann habe ich das halt tatsächlich gemacht, so, dann habe ich das aufgenommen und daraus halt auch jetzt so Reels geschnitten und das Video und das heißt, ich habe quasi vorher in diesem Video-Editor, in dem Videosynth, habe ich quasi die Videos reingeschnitten, wie ich sie auf mir drauf haben will im Takt und habe das dann nachher gespielt. Also dann habe ich dann nachher das Audio drauf gespielt auf dieses Video. Das war schon eine Arbeit, sage ich.
Das kann ich mir vorstellen.
Ich würde es jetzt tatsächlich auch ganz anders machen. Mhm. Es waren sehr viele Erfahrungswerte, die ich dabei gemacht habe. Aber es sieht geil aus, auf jeden Fall. Also ich bin da mega happy mit
dem Ergebnis. Die Idee einfach lustig, mit so einem Projektor dann rumzuhantieren, weil das hat ja auch nochmal, trägt das einiges zu einem Vibe dabei, ne?
Ja, total. Mhm. Also wie gesagt, ab morgen gibt es ein Reel, wo man dann so ein bisschen was drin sieht auf meinem Instagram-Account, weil morgen kommt auch der Song raus, also am 28. Freitag, also je nachdem, wann ihr die Folge hört, ist es vielleicht sogar schon draußen. Genau, dip.pilot.luna. First Transmission kommt morgen.
Sehr geil, ich bin gespannt. Ja, krass. Also dann bist du ja innerhalb von kurzer Zeit da ziemlich abgecheckt geworden und ich glaube, also so wie ich das raushöre, hast du da echt Blut geleckt und das wird wachsen.
Ich habe auch die Befürchtung.
Dein Konto wird sich freuen.
Ja, ich habe jetzt erstmal eine Sperre draufgehauen. Ich habe gesagt, bei Music Store gesagt, Music Store, wenn ich jetzt in den nächsten 8 Wochen bei euch stehe an der Kasse, bitte sagt nein. So, lehnt alles ab von mir.
Ja, sehr gut.
Ja, aber ich brauche jetzt noch ich habe mir noch einen neuen Synth gekauft, vor ein paar Wochen aber schon. Mhm. Den habe ich noch nicht ausprobiert. Sonicware Texture Labs heißt er. Mhm. Ist auch ein Granular-Synthesizer. Das Blöde ist, da ist kein Netzteil dabei, wenn du das Teil kaufst.
Was?
Du musst das Netzteil extra kaufen. Du kannst das Teil zwar Batterien betreiben, das ist aber halt nervig, weil irgendwann sind die leer, dann musst du die immer laden. Das ist nervig. Ich will einfach ein Netzteil dafür haben. Das musst du extra kaufen. Das werde ich mir wahrscheinlich dann morgen doch kaufen. Aber mehr werde ich mir in der nächsten Zeit nicht kaufen.
Aber andererseits, das bist du ja als Gitarrist gewöhnt. Ne? Bei den Tretminen sind ja auch keine Netzteile dabei.
Das stimmt, aber ich bin kein Tretmin-User als Gitarrist. Mhm. Ich habe mein Multi-Effekt-Gerät und bin happy damit. Ich brauche nicht diese ganzen 1000 Treter. So, da war ich nie Fan von, komischerweise. Werde es jetzt aber durch die Synthesizer.
Vermutlich.
Da sind ja diese ganzen Strymen, Big Sky oder was weiß ich, wie die alle heißen.
Ja, und dann greifst du direkt richtig tief in die Tasche.
Alle groß. Mhm. Boah, das ist so unfassbar krass, wie viel Geld man da lassen kann. Ne?
Aber gerade Big Sky ist eine feine Sache. Also allein schon die Software-Version von Big Sky ist so ein geiler Reverb. Schon krass.
Total.
So, es ist Karneval. Du musst dich um deine Kids kümmern. Ich würde sagen, gearmäßig ist nicht viel passiert in letzter Zeit. Von daher, ja, mach mal. Wir hatten heute schon genug Gear am Start. Ne?
Mach mal. Aber eine Sache habe ich tatsächlich
noch. Schieß los.
Mixdown der Woche, Alter.
Oh ja.
Ich habe rausgefunden durch einen Kollegen, es gab einen Tondraht. Hast du das schon mal gehört?
Ein Tondraht?
Einen Tondraht.
Nee.
Es gab die Möglichkeit, Audio auf einem Tondraht zu speichern. Also Tondraht als Speichermedium.
Hä?
Ja, da wurde beispielsweise Musik oder Sprache magnetisch auf einem sehr dünnen Stahldraht gespeichert. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört.
Noch nie.
Ich packe das euch hier in die Kommentare. Guckt ihr das an?
Das gucke ich mir gleich an.
Das ist der Wahnsinn. Also das habe ich noch nie gehört. Das war eine Erfindung aus dem Jahre, weiß ich gar nicht. Ja, jetzt blendest du das.
Ich glaube, den brauche ich nicht einzeln. Das ist ein bisschen lang, der Link.
1954. Mhm. Von einem Deutschen, von Schaub quasi.
Krass, okay.
Entwickelt. Fand ich mega krass.
Okay, das muss ich mir gleich durchlesen, was das ist.
Müsst ihr euch mal reinziehen. Aber das war's dann. Das war's von mir dann für diese Woche. Gucken, wann ich darauf meine Musik aufnehme.
Ja, sehr geil. Das ist immer richtig retro dann, ne?
Genau.
So. Gut. Dann würde ich sagen, mach mal an der Stelle den Sack zu und den Deckel drupp, denn Gölle Alaf, ne?
Genau.
Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc, dass du uns hier so durch dein Synth-Setup geführt hast. Und wer ist denn beim nächsten Mal dabei?
Nächstes Mal ist die Anna vom Tonstudio für Frauen da. Ich glaube, die bringt noch eine Kollegin mit, weiß ich gerade nicht, wie die heißt.
Mhm.
Genau, aber die beiden sind dann bei uns zu Gast.
Sehr cool. Das heißt also, in 2 Wochen wieder. Uhrzeit wird sich wahrscheinlich noch ein kleines bisschen ändern, da ich vorher noch weg muss. Und sehen wir alles. Ne? Bis dahin bleibt ihr alle gesund. Diejenigen unter euch, die gern Karneval feiern, die machen das bitte. Der Rest lebt einfach weiter. Und bleibt gesund, habt Spaß.
Genau.
Macht's gut. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.